Deutschlandfunk Interview.
Im Ukraine-Krieg, da gibt es eine zweite Front. Das Problem, sie ist eigentlich unsichtbar. Und wenn sie sichtbar wird, dann ist es oft schon zu spät. Schon bevor Russland die Ukraine überhaupt nur mit militärischem Gerät angegriffen hat, da haben russische Hacker versucht, zum Beispiel die elektrische Versorgung des Landes durch virtuelle Angriffe auf Umspannwerke lahmzulegen. So heißt es von Seiten der ukrainischen Cyberabwehr. Millionen Menschen wären dann ohne Strom gewesen. Das konnte nun erfolgreich verhindert werden, mehrfach bereits. Die Bedrohung ist aber hoch. Und auch in Deutschland sprechen Sicherheitsbehörden inzwischen von einer erhöhten Bedrohungslage. Ist Deutschland dafür gut genug gerüstet oder brauchen wir da eine Zeitenwende in der Cyberabwehr? Das ist jetzt unser Thema mit Markus Richter, dem Staatssekretär im SPD-geführten Innenministerium. Und er ist Bundes-CIO, so der Titel, also der Beauftragte der Bundesregierung für Informationstechnik. Guten Morgen, Herr Richter.
Schönen guten Morgen, Frau Zerbak.
Schauen wir erstmal gemeinsam auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Welche Rolle spielen da Cyberangriffe?
Eine ganz wesentliche. Wir haben ja beobachten müssen, dass gleich zu Beginn eben auch Angriffe im Cyberraum gegen die Ukraine gefahren sind, gegen staatliche Stellen, aber auch gegen Unternehmen. Und insofern ist das etwas, was nicht nur allgemein zur Verunsicherung führt, sondern ganz konkrete Ziele verfolgt, wo es darum geht, zu destabilisieren und Verteidigung zu stören.
Jetzt habe ich gerade in der Anmoderation von einem positiven Beispiel ja gesprochen, im Sinne von, da konnte die ukrainische Cyberabwehr eben Schlimmeres verhindern. Wie gut ist die denn aufgestellt? Wie gut ist die gerüstet?
Ja, also da hat man sich drauf eingestellt. Es gibt auch aus der Ukraine heraus natürlich die Szenarienbetrachtung, die stattfindet. Aber klar ist, dass Ressourcen jetzt aktuell, ich sag mal, in der hybriden Kriegsführung gefordert sind. Und je besser man da zusammenarbeitet, umso zielführender ist es am Ende des Tages. Wir müssen eben beobachten, dass nicht mehr isoliert einfach nur mit Waffen gekämpft wird, sondern vor allem auch der Cyberraum zunehmend Gegenstand und Adressat ist. Gerade bei offenen Gesellschaften, wo viel Kommunikation auch übers Netz stattfindet, militärische Kommunikation, aber auch zivile Kommunikation, sind das eben teilweise offene Flanken, sage ich mal, die es zu schützen gilt.
Zusammenarbeit, sagen Sie jetzt. Wie muss ich mir denn da eine Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung, deutschen Behörden und der ukrainischen Cyberabwehr vorstellen?
Also wir sind im engen Austausch, denn wir betrachten ja auch unsere Sicherheitssituation in Deutschland natürlich und sprechen eben von einer abstrakt hohen Gefährdungslage. Und ein Szenario, das wir dabei betrachten, ist vor allem das Durchfressen von Angriffen. Das heißt, wenn in Odessa oder in anderen Bereichen Cyberangriffe stattfinden, dann ist es so, dass wir eben in einer vernetzten Welt leben und wir haben Unternehmen, die vor Ort aktiv sind und auch in Deutschland aktiv sind. Und auch wenn das Ziel dieses Angriffs zunächst einmal in der Ukraine liegt, gibt es eben auch die Wahrnehmung, dass dann eben das Durchfressen nach Deutschland stattfinden kann. Und in dieser abstrakt hohen Gefährdungslage, von der wir sprechen, betrachten wir eben verschiedene Szenarien, die auch Kollateralschäden in den Blick nehmen. Also ein Beispiel, gleich zu Beginn des Krieges wurde ein Satellitensystem angegriffen, vornehmlich wohl mit dem Ziel, Kommunikation militärischer Einheiten in der Ukraine zu stören. Faktisch hat das aber dazu geführt, dass sozusagen als Kollateralschaden Windkraftanlagen in Deutschland in der Fernwartung nicht mehr erreichbar waren. Und insofern zeigt das schon, wie eng wir da verknüpft sind und dass wir gut daran tun, eng zusammenzuarbeiten.
Damit wiederum, wenn das passieren würde, würde ja die zweitwichtigste Quelle in Deutschland zur Stromgewinnung getroffen werden. Droht also auch hier ein Blackout? Ist das ein reales Szenario?
Also wir arbeiten sehr eng mit kritischen Infrastrukturen zusammen. Das betrifft den Energiemarkt, das betrifft aber auch Wasser, Ernährung, alle lebenswichtigen Bereiche einer Gesellschaft, wo wir in einem engen Austausch mit der kritischen Infrastruktur sind. Und ja, das sind konkrete Szenarien, die wir betrachten, wo es darum geht, gut zusammenzuwirken, Informationen auszutauschen und sich zu rüsten. Ich hatte ja gerade Odessa genannt. Es gibt Unternehmen, die eben auch vor Ort aktiv sind, die Schutzmaßnahmen treffen müssen, zum Beispiel Kommunikation, ganz normale E-Mail-Kommunikation. Dass das, was in der Ukraine an Kommunikation läuft, nicht über Server sozusagen läuft, die in Deutschland gehostet werden oder zumindest isoliert dann davon sind, sodass hier eine Trennung von Systemen in der Administration wichtig ist. So gibt es ganz viele Maßnahmen, die zu ergreifen sind. Und wir sind ja gerade dabei, auch auf europäischer Ebene die sogenannte NIS-Richtlinie weiterzuentwickeln. Das ist quasi die Richtlinie, die vorsieht, wie kritische Infrastrukturen geschützt werden. Und da wird es eine Ausweitung geben, also dass noch weitere Unternehmen unter diese kritische Infrastrukturen fallen.
Jetzt haben Sie gerade einen Punkt angesprochen, und zwar, dass die Unternehmen ihre Infrastruktur, ihre Kommunikation vor allem da auch selber schützen müssen. Inwieweit sehen Sie denn die Unternehmen in der Verantwortung und wo sehen Sie den Staat in der Pflicht? Wo verläuft da für Sie die Grenze?
Zunächst einmal ist jeder, der ein IT-System betreibt, eigenverantwortlich dafür, den Schutz zu bieten, der erforderlich ist. Und da kann keine Ersatzvornahme stattfinden. Wir als Staat gehen ja nicht in private Unternehmen rein und sagen, wir übernehmen jetzt eure Server und nehmen da Maßnahmen vor. Nein, das ist die Zuständigkeit eines jeden. Und gleichzeitig ist es so, dass aber Mindeststandards vorgesehen sind, die einzuhalten sind, die teilweise verpflichtend sind, gerade für kritische Infrastrukturen, teilweise Empfehlungen sind. Und dort haben wir entsprechende Vorgaben gesetzt. Es gibt Zertifizierungen, es gibt auch Prüfungen, die auf die Resilienz ausgerichtet sind. Und da sind wir aber aufeinander angewiesen. Das gilt übrigens auch für den Staat selbst. Wir haben ja hier einen föderalen Staat. Auf Bundesebene gilt es, die Systeme zu härten, weiterzuentwickeln, genauso wie auf Länderebene und auf kommunaler Ebene, wo wir ja teilweise auch beobachten mussten, dass kriminelle Machenschaften, also dort, wo es darum geht, Lösegeld zu erpressen, teilweise erfolgreich gewesen sind und einen immensen Schaden bei Staat und Wirtschaft anrichten. Und auch da gilt es, eng zusammenzuarbeiten. Aber das kann am Ende des Tages nicht heißen, dass die Verantwortung für IT sozusagen von allen jetzt an eine Stelle wegdelegiert wird. IT-Sicherheit gilt das Prinzip Security by Design, wie man so schön sagt. Das heißt, Lösungen, die ich baue, müssen von Anfang an diesen Anforderungen gerecht werden und den Mindeststandards genügen.
Das klingt, wenn ich Ihnen so zuhöre, Herr Richter, auch so ein bisschen, entschuldigen Sie, nach der eierlegenden Wollmilchsau, aber das ist ja wahnsinnig schwierig. Wir hören eben das und wir wissen, dass das natürlich nicht nur Aufgabe der Bundeswehr ist, das ist nicht nur Aufgabe des Innenministeriums, sondern wir haben da die Geheimdienste, die Polizeibehörden, das Bundesamt für Katastrophen- und Bevölkerungsschutz, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Da sind also wahnsinnig viele Teilnehmer in dem Schutz, im Cyberschutz Deutschlands eben, die zusammenarbeiten müssen. Jetzt schlägt ja die Innenministerin vor, da soll stärker gebündelt werden. Wie soll das funktionieren? Und vor allem, wie soll das so zügig funktionieren, dass wir auch auf diese aktuelle Abstraktur-Bedrohungslage, wie Sie sie nennen, reagieren können?
Also im Koalitionsvertrag der Regierung steht ja drin, dass die Sicherheitsarchitektur einem Review unterzogen wird und weiterentwickelt werden soll. Diese Notwendigkeit zeigt sich angesichts der Aggression in der Ukraine in besonderer Weise nochmal. Und es ist in der Tat so, dass im Grunde genommen ein bisschen vom Zufall abhängig ist, also wo gerade der Server steht, von dem aus ein Angriff stattfindet, ob das im Ausland ist, im Inland, in Drittstaaten oder in Hamburg, München, Berlin, dann sind jeweils völlig andere Behörden zuständig. Und deswegen ist es gut, dass wir das nationale Cyberabwehrzentrum haben, in dem die Behörden eng zusammenarbeiten, auch an konkreten Fällen. Und es ist aber richtig, dass wir nochmal schauen, wie können wir im Föderalismus gemeinsam gut zusammenwirken, um die Expertise zusammenzubringen. Denn die Szenarien, die eintreffen und die Symptome sozusagen, sind oftmals die gleichen. Und deswegen tun wir gut dran, diese Expertise ganz eng zusammenzubringen. Die Ministerin Faeser hat ja vorgeschlagen, dass Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als Zentralstelle im Föderalstaat zu etablieren. Was heißt das? Ganz konkret, es geht darum, dass das BSI gestattet ist, auch Services für Bundesländer zu erbringen. Und das ist etwas, was die Bundesländer auch teilweise selbst fordern, weil wir dort einfach engere Kommunikation und auch Maßnahmen ergreifen müssen. Mhm. Und das Gleiche gilt dann natürlich auch für die Gefahrenabwehr. Da liegt die Zuständigkeit grundsätzlich bei den Ländern, auch im Cyberbereich. Aber auch hier nochmal zu schauen, wie können wir gut zusammenwirken, denn wir haben natürlich unterschiedliche Gegebenheiten in Bundesländern, auch auf kommunaler Ebene. Und da müssen wir schauen, dass wir einen einheitlich hohen Standard haben, wenn es darum geht, Gefahren abzuwehren.
Das soll also Teil des Konzepts sein, das die Bundesinnenministerin noch zur Sommerpause vorlegen will?
Ja, es ist so, dass wir in Angesicht der Ukraine-Situation natürlich nochmal die Parameter der Sicherheitspolitik und insbesondere im Cyberbereich betrachten. Und vor der Sommerpause wird sie ein Paket auf den Tisch legen, wo es darum geht, welche Maßnahmen sind jetzt angezeigt. Das Ganze wird auch nicht zum Nulltarif zu machen sein, das ist auch klar. Aber
wie würden Sie das denn beziffern? Da kommen ja aus der CSU kommen ja schon ein paar Zahlen, also zweistelliger Milliardenbereich, heißt es da 10 Milliarden, hören wir teilweise. Sind das so Hausnummern, die Sie sich auch vorstellen könnten?
Ja, also ich sag mal, die sind relativ gegriffen. Es kommt drauf an und wir sind ja in Haushaltsjahren unterwegs. Was brauchen wir in welchem Jahr? Als allererstes steht die weitere Härtung der Netze an. Das ist etwas, wo wir permanent weiter investieren müssen. Und deswegen ist es richtig, dass schon im Haushaltsjahr 2022 115 Millionen zusätzlich dazu zur Verfügung gestellt worden sind. Aber klar ist, wir haben einen immensen Investitionsbedarf in unsere Infrastruktur mit Sicherheitstechnik und auch, dass wir neue Technologien dort aktivieren.
Also um das ganz klar zu sagen, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. Richter, aber um es klar zu verstehen, ja. Also es muss stabile Netze geben, auch eben für diejenigen, die in Deutschland für die Cyberabwehr und Cybersecurity zuständig sind.
Absolut korrekt, auch für die gesamte Kommunikation des Bundes und des föderalen Staates. Wir bauen ein Netz dort bis 2030, ist das Ziel auf, dass sozusagen ein Informationsverbund der öffentlichen Verwaltung darstellt, in dem auch die Bundesländer dranhängen. Und das bedarf mehrerer Milliarden Investitionen. Mhm. Das ist so.
Ich habe noch viele, viele Fragen. Viele kriege ich aber nicht mehr unter. Eine letzte möchte ich Ihnen noch stellen. Und zwar ist es ja nicht ganz unumstritten, die sogenannten Hackbacks, also quasi die digitale Gegenwehr. Können Sie sich das angesichts dieser neuen Bedrohungslage des Ukraine-Kriegs vorstellen, dass das in Zukunft doch auch ein Mittel der Abwehr im Cyberraum ist?
Also Hackback, darunter versteht man ja eine Aggression. Das heißt, ich wurde angegriffen und ich greife jetzt die anderen an. Das ist nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen Abwehr, Verteidigung. Und deswegen, wenn ein Angriff stattfindet, dann sind wir bisher sehr darauf konzentriert, das Opfer zu schützen sozusagen, die Server wieder in Gang zu bekommen, aber den Server auch zu adressieren, von dem aus die Aggression ausgeht, halte ich für richtig. Und deswegen ist es korrekt, dass wir auch die Fragen der Befugnisse auf Bundesebene an der Stelle nochmal betrachten. Aber das ist kein Hackback. Und diese Diskussion ist oft viel zu emotional an diesem Begriff geführt. Wir müssen reinschauen, was ist realistisch gefordert, was brauchen wir. Und dann geht es eben bei der Gefahrenabwehr vor allem um die Frage, welche Mittel haben wir da in der Hand?
Ja, ich habe gelesen, dass Sie es im Koalitionsvertrag ausschließen, bin aber dann darüber gestolpert, dass die Bundesinnenministerin ja von aktiver Cyberabwehr spricht, die sie erlauben will. Und da stellte sich die Frage.
Ja, Gefahrenabwehr ist das. Und insofern ist das ein kleiner Unterschied, sage ich mal. Das geht auch konform mit dem Koalitionsvertrag. Aber klar ist, dass wir nochmal die Sicherheitsarchitektur insgesamt betrachten müssen und dort bestmöglich aufgestellt sein müssen. Und da ist noch Entwicklungspotenzial.
Sagt Markus Richter, Staatssekretär im SPD-geführten Innenministerium und Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik. Besten Dank für das Interview heute Morgen.
Vielen Dank.